Stell dir mal den exklusivsten VIP-Club der Welt vor.
Okay, ich bin dabei. So mit extremen Türstehern?
Schlimme. Die Sicherheitsvorkehrungen sind da so extrem, dass nicht mal die normalen VIPs den Hauptraum betreten dürfen.
Krass, okay.
Ja, und selbst der absolut ranghöchste Gast in unserem Fall, sprechen wir vom Hohepriester, der darf nur ein einziges Mal im ganzen Jahr durch diese Tür.
Mhm. Und das ist ja nicht mal wie so ein roter Teppich, oder?
Absolut nicht. Wenn er da reingeht, schwebt er buchstäblich in Lebensgefahr. Er braucht spezielle Kleidung, muss eine Rauchwolke um sich herum erzeugen, um nicht sofort zu sterben. Und er trägt das Blut von Opfertieren bei sich.
Ein ziemliches Setup für einen Gottesdienst.
Allerdings. Und wir haben heute eine tiefe Analyse vor uns, die sich genau mit diesem Szenario beschäftigt. Wir schauen uns einen Vortrag von Dr. David A. De Silva über den Hebräerbrief an, speziell so die Kapitel 9 und 10.
Ein wirklich faszinierender Text.
Ja, und unsere Mission für dich, der uns gerade zuhört, wir wollen so ein bisschen entschlüsseln, wie die Menschen der Antike diese gewaltige, ja, beängstigende Kluft zwischen der Menschheit und dem Göttlichen verstanden haben.
Mhm.
Und wir schauen uns an, wie dieser Text argumentiert, dass diese Barriere durch eine echte theologische Revolution ein für alle Mal durchbrochen wurde.
Genau, das ist der springende Punkt.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Dieser VIP-Club, von dem ich sprach, wir reden hier von der Stiftshütte, also dem irdischen Heiligtum im alten Israel.
Richtig.
Wenn ich mir die Quellen so durchlese, dann klingt das physische Layout dieses Ortes schon extrem abweisend.
Was hier faszinierend ist, ist wirklich die Herangehensweise des Autors vom Hebräerbrief. Er beginnt im Grunde mit so einer architektonischen Analyse der Distanz.
Mhm. Wie so ein Bauplan, den er entrollt.
Genau so. Er führt uns durch dieses Zelt. Zuerst haben wir das vordere Zelt, das eigentliche Heiligtum. Da stehen die Menora, der Tisch und diese Schaubrote.
Das ist der Bereich für die normalen Priester, oder?
Ja, da verrichten die ihren täglichen Dienst. Aber das ist eben nur das Vorzimmer. Der wirklich kritische Punkt ist dieser massive Vorhang, der den Raum dahinter abriegelt.
Und hinter diesem Vorhang liegt das sogenannte Allerheiligste.
Mhm.
Und weißt du, wenn du dir das als moderner Mensch heute anhörst, denkst du wahrscheinlich an so einen ruhigen Ort der Meditation, so zen-mäßig.
Eher nicht, nein.
Eben. Die Gegenstände da drin klingen eher nach einem Indiana-Jones-Film. Da steht dieser goldene Räucheraltar, die Bundeslade, komplett mit Gold überzogen.
Und gefüllt mit krassen Reliquien.
Voll. Das Manna aus der Wüste, der Stab Aarons, der tatsächlich wieder gegrünt hatte, und diese originalen Bundestafeln aus Stein. Und über all dem thronten diese Engelsgestalten, die Cherubim.
Die diesen Gnadenstuhl überschatteten, ja?
Das war also absolut kein leerer Raum. Der war voll mit extrem aufgeladenen historischen Artefakten.
Aber der Autor des Textes hält sich eigentlich gar nicht lange mit der symbolischen Bedeutung dieser Gegenstände auf. Ihn interessiert vielmehr die Funktion des Raumes in Bezug auf den Zugang.
Wie meinst du das genau?
Naja, es gab im alten Israel strikte Stufen der Heiligkeit. Stell dir mal vor, du lebst damals in diesem Lager.
Okay. Hm?
Die normalen Priester durften da rein, um die Menora zu versorgen. Aber dieser innerste Raum, in dem die direkte Präsenz Gottes vermutet wurde, der blieb komplett verschlossen.
Nur der Hohepriester am Yom Kippur.
Genau, am Versöhnungstag.
Weißt du, als ich das gelesen habe, musste ich irgendwie an einen Atomreaktor denken.
Ein Atomreaktor? Okay, erklär mal.
Ja, wir neigen ja heute dazu, Heiligkeit als etwas moralisch Gutes, fast schon Kuscheliges zu betrachten.
So der liebe Gott auf der Wolke.
Genau. Aber in diesen antiken Texten wird Gottes Heiligkeit als so unfassbar rein beschrieben, dass jede menschliche Unreinheit in seiner Gegenwart geradezu verbrennen würde, wie ein radioaktiver Kern.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Sikalisch auf Unreinheit reagiert.
Und exakt diese architektonischen Barrieren nimmt der Autor des Hebräerbriefs ins Visier. Aber, und das ist wichtig, er verurteilt das alte System nicht.
Er sagt nicht, dass es böse war.
Nein, er behauptet nirgends, dass Gott diese Regeln nicht aufgestellt hätte. Er stuft das System vielmehr als zutiefst unbefriedigend ein.
Weil es die Menschen auf Abstand hielt.
Genau. Gott hatte den Israeliten eigentlich versprochen, inmitten seines Volkes zu wohnen. Er wollte Intimität. Aber dieses komplexe System aus Vorhängen, exklusiven Priesterkasten und Todesstrafen für Übertreter, das hat genau diese intime Beziehung verhindert.
Es war also ein ständiges Signal von wegen bis hierher und nicht weiter.
Richtig.
Wenn dieses System also eine ständige Erinnerung an die Distanz war, stellt sich mir da echt eine ganz praktische Frage.
Schieß los.
Wenn die Strahlung von diesem Reaktor so gefährlich ist, wie hat man denn dann gewartet? Wie hat man quasi die Schutzanzüge gereinigt?
Das bringt uns direkt zu Levitikus 16, dem Yom Kippur. Dr. De Silva geht in seinem Vortrag da ja sehr detailliert drauf ein.
Ja, der hohe Priester spaziert da ja nicht einfach locker durch den Vorhang.
Definitiv nicht. Er muss erst einen Stier opfern, um für sich selbst und seine Familie Sühne zu leisten.
Mhm.
Er muss Weihrauch abbrennen, also quasi eine Rauchwand erzeugen, damit er den Gnadenstuhl nicht direkt sieht und stirbt.
Und dann kommen diese zwei Ziegenböcke für das Volk ins Spiel.
Ja. Dieses Ritual der beiden Böcke ist zentral für das Verständnis der antiken Problemlösung. Der Hohepriester nimmt den ersten Ziegenbock, opfert ihn und bringt sein Blut in das Allerheiligste, um es auf den Gnadenstuhl zu spritzen.
Und der zweite?
Den zweiten Bock, den sprichwörtlichen Sündenbock, lässt er am Leben. Er legt beide Hände auf den Kopf dieses Tieres, bekennt alle Sünden der Israeliten darüber und schickt das Tier dann lebendig in die Wildnis.
Der Text sagt explizit zu Azazel, richtig? So einem Wüstendämon.
Ganz genau. Die Sünde des Volkes wird hier als etwas fast Physisches verstanden, das auf das Tier übertragen und aus dem Lager weggetragen wird.
Das ist visuell extrem stark. Aber mich hat ein anderes Detail in der Quelle ehrlicherweise noch mehr fasziniert. Dr. De Silva zitiert da den Gelehrten Jacob Milgrom.
Ah, der Spiegeleffekt.
Genau, dieser Spiegeleffekt hat mein ganzes Verständnis von Sünde in der Antike komplett auf den Kopf gestellt.
Das ist auch wirklich der Schlüssel, um die Denkweise der damaligen Zeit zu begreifen. Wenn wir heute an Sünde denken, denken wir ja an einen moralischen Fehltritt.
Ja, etwas, das mein Gewissen belastet oder jemand anderem schadet.
In der antiken israelitischen Vorstellung war Sünde jedoch wie ein Miasma, so eine toxische Substanz.
Mhm.
Wenn ein Israelit draußen im Lager eine Sünde beging, hat das nicht nur ihn selbst verunreinigt. Es gab diesen Spiegeleffekt, bei dem die Toxizität der Sünde wie unsichtbarer Rauch durch die Wände diffundierte.
Und sich direkt im Allerheiligsten ablagert.
Exakt, direkt auf dem Gnadenstuhl.
Warte mal kurz. Das heißt, meine private Verfehlung draußen am Lagerfeuer verschmutzt rituell den heiligsten Raum im Zentrum, den ich selbst niemals im Leben betreten darf?
Ja, völlig verrückt aus heutiger Sicht, aber genau so haben die das gesehen. Der Gnadenstuhl, also der Ort, an dem Gott sich manifestieren wollte, wurde durch die Sünden regelrecht kontaminiert.
Wow.
Und wenn sich dort zu viel von dieser Toxizität ansammelte, bestand die akute Gefahr, dass Gott sich vollständig zurückzieht. Seine Heiligkeit kann in dieser Verschmutzung einfach nicht existieren.
Das Blut des ersten Ziegenbocks, das der hohe Priester da reinkriegt, ist also gar nicht dazu da, die Menschen zu reinigen?
Nein, in erster Linie ist es ein rituelles Reinigungsmittel für das Heiligtum selbst. Es wischt sozusagen den Dreck der menschlichen Sünde vom Thron Gottes ab.
Also was bedeutet das alles? Wenn das Blut nur den Raum reinigt, waren diese endlosen Tieropfer letztendlich nur eine Art spirituelle Autowäsche?
Eine Autowäsche.
Ja, stell dir vor, man fährt den Wagen einmal im Jahr durch die Anlage. Das Blut der Tiere poliert den Lack, wäscht den rituellen Dreck vom Gnadenstuhl ab. Aber der Müll im Innenraum des Autos, also das tiefere menschliche Gewissen, das bleibt einfach unangetastet liegen.
Das ist eine hervorragende Analogie. Und das ist exakt die brillante Kritik, die der Autor des Hebräerbriefs formuliert.
Okay.
Um diese Kritik ganz zu verstehen, müssen wir uns aber einen kleinen ideengeschichtlichen Sprung ansehen. Im alten Israel gab es diese Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen Haut und Herz oft gar nicht.
Der Mensch war also eine absolute Einheit.
Richtig. Eine physische Reinigung war gleichzeitig eine innere Reinigung. Aber der Autor des Hebräerbriefs schreibt Jahrhunderte später und er atmet die Luft der griechisch-hellenistischen Welt.
Er bringt also ein völlig neues philosophisches Werkzeug mit in die theologische Debatte.
Er bedient sich des hellenistischen Dualismus. In dieser Denkweise gibt es eine scharfe Trennung zwischen der äußeren, materiellen Welt, also dem Fleisch, und der inneren, unsichtbaren Welt, dem Geist oder dem Gewissen.
Mhm.
Der Autor betrachtet das alte System durch diese hellenistische Brille und kommt zu einem echt vernichtenden Urteil. Er sagt, schaut euch diese Rituale an, die Speisegebote, die Waschungen, das Tierblut.
Alles nur Regeln für das Fleisch.
Genau. Sie können das physische Zelt reinigen, sie können die äußere Hülle des Menschen rituell waschen, sodass er am Gottesdienst teilnehmen darf, aber sie sind völlig außerstande, in die Tiefe des menschlichen Bewusstseins einzudringen.
Das System lief also buchstäblich ins Leere.
Ja.
Es verlangte von den Menschen, rein zu sein, bot aber nur Werkzeuge an, die irgendwie an der Oberfläche kratzten. Kein Wunder, dass die Menschen zitternd vor Angst blieben.
Sie wussten tief in sich drinnen, dass ihr Gewissen durch das Blut eines Tieres nicht plötzlich frei von Schuld war.
Wenn Tieropfer das Gewissen also ohnehin nicht erreichen können, bringt es ja nichts, das System einfach ein bisschen zu optimieren oder halt noch mehr Tiere zu opfern.
Absolut nicht.
Man braucht einen kompletten Neustart. Und das bringt den Autor des Hebräerbriefs zu seinem zentralen Argument, ein neues Heiligtum. Und hier wird es für mich wirklich interessant. Er behauptet, Jesus geht nach seinem Tod gar nicht erst in den irdischen Tempel in Jerusalem.
Nein, er überspringt das irdische Modell komplett. Der Autor argumentiert, dass das irdische Zelt nur ein Schatten war, eine schwache Kopie einer himmlischen Realität.
Sehr platonisch gedacht.
Ja, total. Jesus betritt das wahre Heiligtum, das, wie es heißt, nicht von Menschenhand gemacht ist. Er tritt in den unsichtbaren Kosmos ein.
In die eigentliche Präsenz Gottes.
Und er tut dies nicht mit dem Blut von Tieren als Stellvertreter, sondern indem er sein eigenes Leben hingibt.
Und um zu untermauern, wie das rechtlich überhaupt funktionieren kann, nutzt der Autor ein wirklich geniales griechisches Wortspiel.
Die Diatheke.
Genau. Ich bin beim Lesen der Quellen total an diesem Begriff Diatheke hängen geblieben.
Das ist ein meisterhafter rhetorischer Schachzug. Diatheke ist das griechische Wort für Bund, also einen Vertrag zwischen zwei Parteien.
Das Wort wird auch im Alten Testament für den Bund am Sinai verwendet, oder?
In der griechischen Übersetzung, ja. Aber in der Alltagssprache der griechisch-römischen Welt, in der die Leser damals lebten, hatte Diatheke noch eine viel, viel gebräuchlichere Bedeutung.
Testament. Oder letzter Wille.
Genau.
Und da schnappt die Falle logisch so richtig zu. Ein Testament, egal wie viele Millionen dir darin versprochen werden, ist völlig wertlos, solange die Person, die es geschrieben hat, noch fröhlich vor sich hin lebt.
Der Erblasser muss sterben, damit das Dokument in Kraft tritt.
Der Autor dreht das Wort also um und sagt, Gott hat uns einen neuen Bund, eine Diatheke, versprochen, die völlige Vergebung. Aber damit wir dieses Erbe antreten können, muss diese Diatheke als Testament verstanden werden.
Und deshalb war der Tod Jesu nicht einfach ein tragischer Unfall, sondern eine juristische Notwendigkeit.
Wahnsinn. Um dieses Argument zu untermauern, verschmilzt der Autor dann auch noch historische Ereignisse auf eine Art, die damals sicher revolutionär war.
Er greift auf Exodus 24 zurück, als Mose den ersten Bund am Sinai einweihte. Mose bespritzte das Buch und das Volk mit dem Blut von Kälbern und Ziegen.
Das besiegelte den alten Vertrag. Aber der Autor erzählt das nicht einfach nur nach. Er fügt bewusst Details hinzu. Er sagt, Mose nahm auch Wasser, scharlachrote Wolle und Ysop.
Ja, und hast du dich gefragt, warum er das tut?
Ja, ich habe das nachgeschlagen, weil mir das komisch vorkam. Diese Elemente, rotes Garn, Ysop, das sind doch Werkzeuge aus ganz anderen Ritualen.
Richtig.
Da geht es um die Reinigung von Hautkrankheiten oder wenn jemand eine Leiche berührt hat. Warum dichtet er der Sinai-Geschichte diese Dinge an?
Er tut das definitiv nicht aus Unwissenheit. Er bündelt das gesamte, zersplitterte System des alten Bundes in einem einzigen massiven Gegenbild.
Er wirft also alles in einen Topf.
Genau. Um zu zeigen, was im alten System bruchstückhaft durch unzählige Rituale versucht wurde, ist nun in einer einzigen Tat, in diesem einen Opfer Christi, komplett und abschließend erfüllt.
Okay. Dem Gedanken kann ich gut folgen. Jesus bringt sein eigenes Leben in das himmlische Heiligtum. Aber dann kommt eine Stelle, da habe ich kurz den Faden verloren.
Welche Stelle?
Der Autor sagt, dass auch das himmlische Heiligtum gereinigt werden musste. Und ich dachte mir, wenn der Himmel Gottes Thronsaal ist, der Ort absoluter Perfektion, wieso muss da überhaupt geputzt werden? Da liegt doch kein Schmutz rum.
das führt uns genau zu diesem Spiegeleffekt von Milgrom zurück.
Ah.
Erinnerst du dich? Die Sünden der Menschen diffundierten rituell auf den irdischen Gnadenstuhl. Der Hebräerbrief überträgt das nun auf die kosmische Ebene.
Die Rebellion der Menschheit verschmutzt also auch den himmlischen Raum.
Nicht physisch, sondern juristisch. Die anhaltenden Sünden der Menschheit stehen wie eine ständige Anklage, eine sichtbare Erinnerung direkt vor dem Thron Gottes.
Verstehe. Es ist eine kosmische, juristische Verschmutzung. Wie eine gigantische Strafakte, die offen auf dem Schreibtisch des Richters liegt und die ganze Atmosphäre im Raum vergiftet.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Und wenn diese Akte offen liegen bliebe, würde die Heiligkeit Gottes eine Reaktion erzwingen, die Vernichtung der Menschheit oder seinen völligen Rückzug.
Die Reinigung des Himmels durch Christus bedeutet also, dass er diese ständige Erinnerung tilgt.
Ja. Der Autor zitiert hier triumphierend Jeremia: Ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Die Akte ist vernichtet. Und das bedeutet, dass das Gewissen des Menschen hier auf der Erde nun wirklich frei sein kann, weil das Problem im Kontrollzentrum des Universums gelöst wurde.
Das heißt, die Arbeit ist getan.
Vollständig.
Und der Text liefert einen ziemlich faszinierenden Beweis für diesen Erfolg. Es geht dabei um eine echt simple Körperhaltung. Dr. De Silva spricht über den sitzenden Priester.
Der Autor stützt sich hier auf Psalm 110, Vers 1, ein extrem wichtiger Text für die frühen Christen. Da wird prophezeit, dass der Messias sich zur Rechten Gottes setzen wird.
Sich setzen, das ist der Schlüssel, weil die levitischen Priester im irdischen Tempel niemals saßen.
Niemals.
Es gab da drin keine Stühle. Sie standen, immer. Und das lag ja nicht an einem Mangel an Möbeln, sondern daran, dass ihre Arbeit nie beendet war.
Jeden Tag Tiere schlachten, jeden Tag Blut spritzen.
Ich stelle mir das vor wie jemanden, der an einem Fließband in einer Fabrik arbeitet. Das Band stoppt einfach nie. Die Tatsache, dass sie immer stehen mussten, war der sichtbare Beweis dafür, dass das System ineffizient war. Es hat das Problem nie final gelöst.
Diese endlose Wiederholung ist das Kennzeichen der Schwäche. Und dann tritt Christus auf den Plan. Er betritt das himmlische Heiligtum, tilgt die Sündenakte und er setzt sich hin.
Das ist der ultimative historische Mic Drop. Er setzt sich. Es gibt buchstäblich nichts mehr hinzuzufügen. Feierabend für die Ewigkeit.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, offenbart sich die enorme theologische und auch psychologische Kraft dieser Aussage. Aber wir dürfen nicht vergessen, an wen dieser Brief gerichtet war.
Er schreibt das ja nicht im luftleeren Raum.
Nein, er adressiert eine reale Gemeinschaft, die massiv unter Druck stand.
Die frühen Christen erlebten ja damals ziemliche gesellschaftliche Ächtungen, richtig?
Ja, Spott, Verlust von Eigentum, soziale Ausgrenzung. Im Römischen Reich war es gefährlich, neue religiöse Wege zu gehen. Viele wollten wahrscheinlich aufgeben.
Einfach zurück in die etablierten Systeme?
Zurück in die Synagoge, wo der Glaube gesellschaftlich akzeptiert war. Und um diesem Impuls entgegenzuwirken, nutzt der Autor ein sehr spezifisches Konzept von Erlösung, Soteria.
Erklär das mal genauer. Ich kenne Erlösung meistens als etwas, das schon passiert ist. So nach dem Motto, Jesus ist gestorben, also bin ich jetzt gerettet.
In vielen Briefen wird das auch so beschrieben. Im Hebräerbrief hingegen ist der Fokus stark zukunftsorientiert. Der Preis ist bezahlt, der Priester sitzt, aber die endgültige Befreiung aus dem irdischen Leid steht noch aus.
Er sagt also, Christus wird ein zweites Mal erscheinen?
Ja, aber diesmal nicht wegen der Sünde. Das hat er abgehakt. Er kommt wieder, um diejenigen endgültig zu erretten, die auf ihn warten. Er bringt das unerschütterliche Reich Gottes.
Das ist eine starke Ermutigung zum Durchhalten. Aber der Text enthält auch eine ziemlich scharfe Warnung. Er sagt im Grunde, werdet jetzt bloß nicht weich. Lasst euch von euren feindseligen Nachbarn nicht einschüchtern, denn nach dem Tod kommt das Gericht.
Er konfrontiert die Angst seiner Leser direkt. Er sagt, wenn ihr aus Angst vor sozialem Druck diese Gemeinschaft verlasst und diese unvorstellbare Gnade einfach wegwerft, bringt euch das in keine echte Sicherheit.
Weil sie letztendlich nicht vor ihren Nachbarn stehen werden, sondern vor Gott.
Exakt. Eine Krise der sozialen Ablehnung verblasst völlig im Vergleich zu der Krise, das ultimative Geschenk Gottes abzulehnen.
Was für eine immense argumentative Reise. Lass uns das noch einmal für dich zusammenfassen, während du uns zuhörst.
Gute Idee.
Wir sind gestartet in einem System der Angst und Distanz. Ein System von massiven Vorhängen und endlos fließendem Tierblut, das zwar Werkzeuge für die rituelle Reinheit bot, aber das innere Gewissen niemals wirklich von seiner toxischen Schuld befreien konnte.
Und dann erleben wir diesen gewaltigen Paradigmenwechsel. Ein einziger Priester, der sein eigenes Leben gibt, zerreißt diesen metaphorischen Vorhang.
Er löscht die kosmische Akte der menschlichen Auflehnung und reinigt das Gewissen von Grund auf. Und dann, er setzt sich auf den Thron. Die Arbeit ist unwiderruflich getan.
Das ist der Kern. Der Zugang zum Göttlichen ist nicht länger durch elitäre Privilegien oder endlose Rituale blockiert. Das menschliche Gewissen, das ich im alten System ständig fürchten musste, kann nun wahrhaftig zur Ruhe kommen.
Und da stellt sich für dich als Zuhörer heute natürlich die Frage, warum sollte dich dieser 2000 Jahre alte theologische Streit über Tempel und Tieropfer überhaupt interessieren?
Das ist eine wichtige Frage.
Ich glaube, selbst wenn du mit antiker Theologie gar nichts anfangen kannst, verbirgt sich in diesem Text eine extrem tiefe psychologische Wahrheit über Schuld und unser ständiges Bedürfnis, uns beweisen zu müssen.
Oh ja.
Wir opfern heute keine Stiere mehr, aber die radikale Idee, dass man absolut nichts mehr tun muss, um seinen Wert oder seinen Zugang zum Guten zu verdienen, die ist hochaktuell. Denk mal einen Moment drüber nach. Wir haben heute unsere ganz eigenen Systeme der äußeren Reinigung erschaffen.
Definitiv.
Wie viel von unserem modernen Perfektionismus, unserem rastlosen Streben nach ständiger Selbstoptimierung, dem Zwang, auf Social Media dieses fehlerfreie Image zu pflegen, wie viel davon ist eigentlich nur unser eigener, völlig unnötiger Versuch, die Vorhänge und Barrieren wieder aufzubauen, die schon längst niedergerissen wurden?
Wir bauen uns unsere eigenen Tabuzonen.
Genau. Wir verhalten uns so oft, als stünden wir immer noch zitternd im Vorhof und müssten uns durch ein ständiges Fließband an Selbstverbesserung beweisen, aus Angst, sonst nicht gut genug zu sein. Dabei hat sich der Hohepriester doch längst gesetzt, die Tür steht sperrangelweit offen. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, aufzuhören, den eigenen Lebenslack panisch polieren zu wollen und stattdessen einfach den Raum zu betreten.